Ja, ich freue mich, dass ich auch mal wieder hier bin bei euch. Wer so die Zeitung liest und auch Fernsehen mal die Nachricht mitkriegt, der kriegt immer wieder auch was mit von Abkürzungen. Echt? Hier ist so eine, von der ist immer wieder mal die Rede, wenn ich jetzt frage, was das ist, das wissen alle, die meisten von uns, das ist, guck mal hier, ich werde nochmal. Einen noch, habe ich noch, ne? Macht er das? Ja, guck mal hier. Der größte anzunehmende Unfall. Nicht? Das ist ja immer wieder so, auch bei Kernkraftwerken oder so. Wenn die Sicherheitssysteme das noch bewältigen können, dann spricht man auch davon, das ist ein Unfall, aber der ist noch selber zu beherrschen. Super-GAU, da wissen wir ganz genau. Da versagen die Sicherheitssysteme, da tritt Radioaktivität aus in hohem Maße. Wir denken an Tschernobyl, hoffentlich passiert das nicht bei uns. Ja, ich habe hier noch eine Abkürzung. Das wissen wahrscheinlich die meisten, die denken also Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft. Aber was ist ein Super-GEW? Das könnt ihr nicht wissen, denn die Abkürzung habe ich erfunden. Und zwar ist das für mich das größte eingetretene Wunder. Es ist für mich Ostern. Jesus Christus ist auferstanden. Er hat den Tod überwunden. Und wenn ich jetzt versuchen will, das noch mal mit einigen Worten zu sagen, dann merkt ihr vielleicht schon so, da fehlen mir die Worte, um zu sagen, was das eigentlich bedeutet. Im Grunde genommen verändert sich alles. Alles ist auf den Kopf gestellt. Es geht jetzt nur noch um Jesus Christus. Und wir können auf alles gefasst sein, alle Erwartungen haben, die auch mit unserem persönlichen Leben zusammenhängen. Alles dreht sich ab jetzt um Jesus Christus. Aber warum ist denn die Reaktion der Frauen, als sie das mitkriegen, so, dass Entsetzen statt Freude da ist? Und dass sie zuerst schweigen? Und warum ist bei den Jüngern das erste Reaktion nicht Freude, sondern dass sie sagen, das ist Frauengeschwätz? Warum bleibt auch Thomas, nachdem er hört, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, immer noch ein Zweifler? Ach, ich will es euch sagen, geben wir es zu, wir haben alle Schwierigkeiten mit Ostern. Ostern liegt doch hinter uns und der Alltag ist inzwischen schon wieder gekommen. Und der Alltag bedeutet doch für Leute, die im Berufsleben stehen, harter Konkurrenzkampf, stark gefordert sein. Für Frauen bedeutet es in der Regel nicht nur berufliche Tätigkeit, sondern auch noch Hausarbeit, wenig Alltag, wenig Dank. Alltag heißt für Ältere, es ist nicht leicht, alt zu werden. Die Gebrechen nehmen zu, die Kräfte lassen nach. Und für Jugendliche heißt Alltag, die Ferien sind vorbei, die Schule hat angefangen, Klausuren stehen an und danach, was soll ich werden? Gibt es überhaupt eine Anstellung? Und ich frage mich immer wieder, was ist denn jetzt? Ostern ist doch geschehen. Der größte eingetretene Wunder. Hat das nicht noch Auswirkungen im Alltag? Oder geht es nach Ostern einfach so weiter wie bisher? Der Predigtext am heutigen Tag steht in Jesaja. Oh, das war eine trostlose Zeit. Jerusalem war von den Babyloniern eingenommen, der Tempel und vieles andere in der Stadt dem Erdboden gleichgemacht, die Führungsschicht des Volkes in die babylonische Gefangenschaft geführt und in den Gottesdiensten wurden Klagelieder angestimmt. Wach auf, Herr, warum schläfst du? Werde wach, verstoß uns nicht für immer. Warum verbirgst du dein Antlitz und vergissest unser Elend und unsere Drangsal? Und dann mache dich auf, hilf uns, erlöse uns um deiner Güte willen. Der Eindruck ist gewesen, Gott hat sein Interesse verloren. Er rührt keinen Finger, um etwas zu ändern. Ist es nicht da und dort bei dem einen oder dem anderen auch so das Gefühl, dass Gott irgendwie weit weg ist, wenn es darum geht, um mich und auch die Bewältigung von Dingen, dann stehe ich auch allein davor. Keiner kann mir helfen. Was Gott damals diesem verzagten Volk zu sagen gehabt hat, das soll uns auch heute in diesem Gottesdienst beschäftigen. Da heißt es, hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies alles geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du dich gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und Männer werden straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie aufharren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Was macht Gott für Menschen, die mutlos und verzagt sind? Also das Erste, was Gott macht, ist, dass er sie an die Hand nimmt und an die frische Luft führt. Ein Blickwinkelwechsel soll helfen. Wann bist du eigentlich das letzte Mal abends, dunkel, Sternen, klarer Nacht nach draußen gegangen? Ich habe mich an Abende in Karlsminde erinnert. Andere werden sich an andere Dinge erhöhen. Und nun fordert Gott sein Volk auf und sagt, hebt eure Augen in die Höhe und seht. Nun, was kann man denn in sternklarer Nacht am Himmel sehen? Ich finde immer zunächst eine riesengroße Unordnung. Man sagt, 2.000 bis 3.000 Sterne verschiedener Größe und Helligkeit kann man mit bloßem Auge sehen. Eine totale Unordnung. Ein Astronom würde sagen, nichts von Unordnung. Eine geniale, faszinierende Ordnung. Es gibt Fernrohre, Hohlspiegel mit mehreren Metern Durchmesser. Dieses Foto, das stammt vom James Webb Weltraumteleskop. Das ist da aufgenommen. Super Teleskop. Das kann Sternennebel sehen von bis zu 2 Milliarden Lichtjahren entfernt. Ein Lichtjahr bedeutet ja 9,467 Billionen Kilometer pro Jahr. Kann das nicht denken? Eine Billion, das sind ja 1000 Milliarden. Mir schwinden die Sinne, wenn ich mir das vorstelle, dass unsere Milchstraße aus 100 Milliarden Sternen gehören und dass es 1 bis 2 Milliarden Milchstraßen gibt, jeweils mit 100 Milliarden Sternen. Ich meine, das wussten die Menschen damals nicht. Aber was will ihnen Gott sagen, wenn er sie an die Hand nimmt und an die frische Luft führt und ihnen den Sternenhimmel zeigt? Er will ihnen eine Frage stellen. Wer hat dies geschaffen? Nun, die Antwort ist klar. Das war nicht wir, das ist ein genialer Schöpfer und der ist kein anderer als Jahwe, unser Gott und Herr. Und was tut dieser Gott mit seinem mutlosen Volk? Es heißt, seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Als unsere Kinder klein waren, da haben wir gerne mit ihnen das Lied gesungen, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Die Älteren kennen das auch. Und da heißt es im Refrain, Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. Nur die Babylonier waren ganz abergläubische Menschen. Die sahen in den Geschirnen Schicksalsmächte. Da gibt es auch heute unzählige Menschen um uns herum, die sich modern und aufgeklärt fühlen. In einem Zeitungsartikel aus 2024 fand ich den Hinweis, die Welt der Astrologie ist momentan voll im Trend, besonders bei jungen Menschen. Danach glauben 21 61% der 16- bis 24-Jährigen an einen Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Sternzeichen. Das nimmt im Laufe der Jahre so ein bisschen ab, aber es sind immer noch bei den über 55-Jährigen 30%. Ich finde das immerhin. Wir dürfen Ihnen als Christen entgegenhalten, es gibt niemanden, der so viel Macht und Kraft hat wie unser Gott. Ihm ist niemand gleich. Gottes unsichtbares Wesen, sagt der Paulus, seine Kraft, seine Gottheit, die ist in der Schöpfung zu sehen. Und wir müssen nur die Augen in die Höhe erheben und hinsehen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk, heißt es im Psalm 19. Aber was wir nicht sehen können in dieser Schöpfung, das ist das Wunder der Auferstehung Jesu. Im Epheserbrief heißt es, da kann man die Macht seiner Stärke erkennen. Durch seinen Sohn, den er vom Tod auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht und Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und haltet euch fest, diese Macht und Stärke, die steht uns zur Verfügung. Sie wurde bei uns wirksam, überschwänglich groß an uns, die wir an Jesus Christus glauben. Wer also ihn als seinen persönlichen Retter erfahren hat, hat Anschluss gefunden an eine Kraft, die es sonst in dieser Welt noch nicht gibt. Der hat schon so etwas wie eine Totenauferweckung erlebt. Und nun ist die große Frage, warum sollte uns jetzt noch irgendetwas verzagt und mutlos machen? Wenn wir verzagt und mutlos sind, dann müssen wir vor die Tür gehen. Da müssen wir an die frische Luft gehen. Da müssen wir auch mal abends und nachts uns den Sternenhimmel angucken. Dann sehen wir einen Schöpfer am Werk, einen genialen Schöpfer, der Macht hat die Fülle und der dafür sorgt, dass alles seine gute Ordnung hat. Und jetzt? Ach, Gott kennt unsere Verzagtheit und unter Begriff stutziges Herz. Deshalb fragt er ganz direkt, warum sprichst du denn, Jakob? Und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen. Guck mal hier, ich muss ein bisschen nachholen. Warum sagst du das? Mein Weg ist dem Herrn verborgen, mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Warum denkst du, ich wüsste nicht, wie es dir geht? Mich würde das nicht interessieren, was du nötig hast. Nein, sagt Gott, weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Ja, was denn? Was haben wir denn nochmal wieder uns in Erinnerung zu rufen? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erden geschaffen hat, der wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Gott hält seinem Volk vor, wer er selber ist. Er ist der ewige Gott. Das heißt, er passt nicht in unsere Kategorien herein. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er hat die Enden der Erde geschaffen, heißt es. Er ist der Schöpfer des Mikro- und des Makrokosmoses. Und nun kommt etwas. Er wird nicht müde und matt. Seine Kraft verbraucht sich nicht. Seine Energie schwindet nicht. Und dann heißt es, sein Verstand, das heißt seine Weisheit, seine Einsicht, seine Übersicht ist unausforschlich. Wisst ihr, was das heißt? Gott gehen die Ideen nicht aus. Er hat immer noch eine Lösung. So verzweifelt meine Situation auch sein kann. Ihr Lieben, haben wir das heute das erste Mal gehört? Wissen wir das nicht längst? Wer verzagt, mutlos und angefochten ist, der braucht nicht nur frische Luft. Der braucht nicht nur einen Blick in den Nachthimmel. Der darf die Bibel aufschlagen. Sie mit anderen studieren, aufmerksam die Predigt lauschen. Gottes Wort ist voller Zeugnisse von Gottes Macht und Möglichkeiten. Ich denke an das Volk Israel, das vor dem Roten Meer stand und es nicht weiter wusste und Gott hat einen Weg gebahnt. Ich sehe an Maria und die Gäste auf der Hochzeit in Kana und Jesus hat aus Verlegenheiten helfen können und hat wunderbaren Wein gestiftet. Ich sehe die Jünger angesichts der Menschen und die Frage, wie kriegen die jetzt noch was zu essen? Und Jesus kann aus 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen satt machen. Ich denke manchmal an das Lied von Paul Gerhardt, ich habe es so lieb, befehl du deine Wege. Da heißt es in einer Strophe, Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht. Wo ist das Problem? Seit Ostern müssen wir nicht mehr verzagen und meinen, Gott wüsste nicht, wie jetzt hier auch eine Lösung ist. Ihm wären die Ideen ausgegangen. Nein, im Gegenteil. Es heißt ganz deutlich, der Gott, der die Enden der Erden geschaffen hat, wird nicht müde und matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Wie sollen wir denn das erleben? Auch ganz praktisch. Nun, wir sollen uns erinnern an Gottes Möglichkeiten und erinnern auch an das, was er selber machen kann. Es war einmal in einem Religionsunterricht. Da war die Lehrerin, die behandelte die Schöpfungsgeschichte und dann wollte sie im nächsten Unterrichtsstunde auch das nochmal wiederholen. Dann hat sie die Kinder gefragt, ich habe euch doch einiges erzählt, so wie ist das eigentlich mit Gott gewesen, wie ist er eigentlich dort auch in den Berichten geschildert worden. Und da meldet sich jemand und sagt, der ist der Schöpfer. Und dann fragte sie weiter, und wie ist das mit dem Menschen? Dann meldet sich ein Kind und sagt, das sind die Erschöpften. Ach, ich denke immer wieder, wir dürfen das mal zugeben. Was sind wir oft müde und erschöpft? Wie viel kann uns heute müde machen? Es gibt Kranke und Alte, Belastete und Schwermütige, die wachen manchmal morgens auf und sind schon so müde. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch schon mal gehört habt, Menschen machen müde. Wer in seinem Beruf ganz viel mit anderen Menschen zu tun hat, zum Beispiel in den Pflegeberufen, der kann manchmal abends keine anderen Menschen mehr sehen. Und viele von uns stehen vor Problemen und sagen immer wieder, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Die große Frage ist immer wieder, woher kommt Kraft? Müssen wir uns alle mehr zusammenreißen, die Kräfte mobilisieren, nicht schlapp machen? Ach, es ist so wunderbar. Gott selber sagt uns aus seinem Wort, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Es gibt junge Männer, die denken immer wieder, sie können das alles noch alleine. Sie bräuchten keine Hilfe von anderen. Und sie fahren auch nicht so schnell auf die Nase. Es gibt Männer, die denken, sie dürfen nicht schwach sein. Das könnte sofort ausgenutzt werden. Und wie sieht die Wirklichkeit aus? Nun, auch Männer werden müde. Und nicht nur Ältere, auch Jüngere. Dass der Stress am Arbeitsplatz da ist, manches auch an vergeblichen Mühen. Da ist das Scheuern an Grenzen, da sind Enttäuschungen. Und wie viele Männer gibt es, die aus dem Tritt gekommen sind und gestrauchelt und gefallen sind? Jetzt ist das ein unentrinnbares Schicksal? Nein, Gott sagt in seinem Wort, ein geheimnisvollen Vorgang der Erneuerung, von ihm ist die Rede, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Was heißt das eigentlich? Harren, auf den Herrn harren. Nun, das hat etwas mit Warten zu tun, mit Erwarten zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass wir nicht auf etwas nur warten, sondern auf den Herrn. Ist das eigentlich so einfach, sich auf den Herrn zu verlassen? Was muss passieren? Oh, ich habe beim Vorbereiten gedacht, manchmal dauert das ziemlich lange, bis wir an einen Punkt kommen, wo wir selber Hilfe in Anspruch nehmen. Kurt Heimbucher, der verstorbene Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, der hat das einmal so ausgedrückt. Was uns im Wege steht, ist nicht, wie so viele meinen, unsere Schwachheit, sondern das ist vielmehr unsere Kraft. Gottes Allmacht will uns helfen, aber sie kann nur einen Bund mit unserer Ohnmacht schließen. Ich denke immer wieder daran, auch Lebensretter, die erzählen uns ja, wenn da einer am Ertrinken ist, dann muss man einen Augenblick warten, man muss nicht sofort hingehen, weil manchmal der Ertrinkende sich an einen klammert und einem selber auch die Luft nimmt. Retter müssen irgendwie auch manchmal warten, dass der nicht mehr um sich schlägt, sondern sich retten lässt. Für Leute, die ihre Kraft auf den Herrn setzen, ihm ihre leeren Hände erwartungsvoll entgegenstrecken, die kriegen neue Kraft. Ich weiß nicht, wer schon mal auf einer Adlerwarte gewesen sind. Es gibt mächtige Adler. Hier ist ein Bild auch aus dem Tierpark in Ekold, ein Steinarp, da habe ich nachgelesen, der hat zum Beispiel eine Flügelbreite von bis zu 2 Metern. Und mit seinen kräftigen Schwingen, da erhebt er sich in die Luft und er hat fantastische Augen. Ist das einzige Tier, das auch direkt in die Sonne schauen kann. Und manchmal, da kann man es nur ganz oben wie einen Punkt sehen, aber es kann pfeilschnell herunterkommen, weil es dort Beute entdeckt hat. Welch ein Unterschied zu uns, die wir oft niedergedrückt, müde und erschöpft und schwermütig am Boden sind. Wir können uns auch nicht so leicht erheben und über allem stehen. Aber das wollen wir auch gar nicht. Etwas anderes ist in diesem Bild vom Adler ausgedrückt. Wörtlich heißt das Wort, die auf den Herrn harren, die mausern sich. Ich weiß nicht, wer das weiß, wie das mit dem Mausern ist. Das hat ja was zu tun mit dem Gefiederwechsel. Während der Mauserung, habe ich nachgelesen, da hocken die Tiere meistens ganz unten auf dem Boden. Aber wenn die Zeit vorbei ist, dann erheben sie sich, dann kommt neuer Schwung in sie und dann fangen sie wieder an zu fliegen und zu singen. Ihr Lieben, es gibt auch im Glaubensleben Mauserzeiten. Für den einen oder den anderen ist das Krankheit. Für den einen oder den anderen sind das Krisen. Aber es gibt etwas Wunderbares. Es gibt einen Ort, zu dem wir hinkriechen müssen und dürfen, wenn wir wirklich am Boden sind. Ein Ort, wo wir nicht Kraft lassen, sondern wo wir wieder neue Kraft bekommen. Ein Ort, wo wir nicht ausgenutzt werden, sondern ausgerüstet werden. Wer müde, wer schlaff ist, wer verzagt ist, wer mutlos ist, wer angefochten ist, der soll in die frische Luft gehen. Der soll einmal den Sternenhimmel angucken. Wer müde und matt und erschöpft ist, der soll mit anderen zusammen Gottes Wort hören. Im persönlichen Bibellesen, in der Bibelstunde, im Predigten. Aber es ist das Wunderbare, dass wir zu Jesus kommen dürfen. Und Jesus ist der Gekreuzigte und Auferstandene. Bei ihm, wenn man zu ihm kommt, da hören die endlosen Anforderungen auf. Er lädt uns ein. Ich finde das so wunderbar. Ich kann mir das fast vorstellen, wie Jesus mit ausgebreiteten Armen dasteht und sagt, kommt doch her, ihr mühseligen und beladen sind. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Seit Ostern, seit Jesus auferstanden ist, stellt er uns wieder auf die Füße, wenn wir die Hände auch nach ihm ausstrecken. Seit Ostern muss uns kein Problem mehr niederdrücken und am Boden zerbrechen lassen. Keine Not uns lähmen, am Boden behaften. Wir dürfen unsere Sorgen bei ihm abladen und erleben, wie uns leichter ums Herz wird. Im Hören auf die Stimme Gottes und im Gebet, da werden wir erquickt. Und da können auch Traurige wieder getröstet werden. Und Entmutigte bekommen neue Hoffnung und Unsichere bekommen Geborgenheit und Halt. Wir stehen in der Kraft Gottes über Problemen, anstatt uns von ihnen erdrücken zu lassen. Der Apostel Paulus hat einmal gesagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das dürfen wir erfahren. Also, wer müde und schlaff und mutlos und verzagt ist, der soll an die frische Luft gehen und den Nachthimmel bestaunen. Da sieht man etwas von Gottes Allmacht und seiner Ordnung. Und er soll seine Bibel aufschlagen, sie mit anderen studieren und aufmerksam auf die Predigt hören. Und er darf zu Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, gehen. Und bei ihm werden Erschöpfte erquickt, Traurige getröstet, Entmutigte bekommen neue Hoffnung und Unsichere Geborgenheit. Und weil wir das nicht nur hören sollen, sondern schmecken und sehen sollen, deshalb sind wir nachher gleich eingeladen an den Tisch des Herrn. Wir sollen schmecken und sehen. Es soll uns auf der Zunge zergehen, dass Jesus uns lieb hat. Wir sollen uns ihn selber einverleiben, ganz nah an uns rankommen lassen und erleben, was er uns Gutes getan hat.